Kontrafunk aktuell und im nächsten werden wir uns mit einem Satz beschäftigen, den Sie alle schon gehört haben, gelesen haben, mehrfach. Die Rente ist sicher. Das ist ein berühmter Satz, erstmals geäußert durch den damaligen Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung Norbert Blüm im Bundestagswahlkampf 1986, also vor 40 Jahren. Er wiederholte ihn 1997 in einer Parlamentsdebatte über die damalige Rentenreform. Gestern nun griff der aktuelle deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz das Postulat seines CDU-Parteifreundes Blüm auf, als er sagte, das Paket erfüllt zwei Ziele, die Rente bleibt sicher und die Lasten werden gerecht verteilt. So Merz zu den Reformempfehlungen der Rentenkommission, über die ich nun mit Professor Joachim Ragenitz vom IFO-Institut für Wirtschaftsforschung spreche. Ihnen einen guten Tag nach Dresden.
Ja, hallo auch.
Herr Professor Ragnitz, Sie lesen die 33 Reformempfehlungen, die an die Bundesregierung gegangen sind. Sie hören Friedrich Merz sagen, dass die Rente sicher bleibt und denken was?
Naja, die Rente bleibt sicher, ja, das schon. Die Frage ist halt immer, wie hoch die Rente dann ist und ob das dann eben tatsächlich ausreicht, irgendwie den Lebensstandard im Alter zu sichern. Also die Kommissionsvorschläge, die da jetzt vorgelegt worden sind, versuchen langfristig eben dieses Ziel zu erreichen. Aber wie auch schon mehrfach in Medien kommentiert worden ist, es führt zu Belastungen für alle Beteiligten. Also so gesehen, ja, die Rente bleibt sicher. Das Rentenniveau könnte auch sogar steigen. Aber trotzdem führt es auch zu zusätzlichen Kosten für die Beschäftigten bzw. die Arbeitgeber. Und vor allem ganz kurzfristig hilft das Ganze nichts, weil dieses Konzept zielt wirklich auf die sehr, sehr lange Frist ab. Also die Alterssicherungskommission betrachtet da grundsätzlich halt Zeitraum bis 2050 und nicht so sehr für die 30er Jahre, wo die großen finanziellen Lasten auf uns zukommen.
Nun hat Friedrich Merz ja auch eine gerechte Lastenverteilung versprochen. Er hat gesagt, kein Bürger müsse sich Sorgen machen. Die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung würden sinken. Und spätestens jetzt, denke ich mir, stellt sich die Frage nach dem Wahrheitsgehalt. Denn die Beiträge würden erst einmal doch um 2% steigen. Oder was übersehe ich?
Naja, Sie haben schon recht. Also die Kommission hat da in ihrem Bericht hinten tatsächlich so eine Reihe von Grafiken drin, die das eben belegen. Und da sieht man halt, wenn man sich jetzt nur den Beitragssatz für die Rente im Umlageverfahren anschaut, da sieht man ja, ab 2035 ungefähr würde er dann tatsächlich auch leicht sinken. Aber da kommt ja eben noch dieser Beitragssatzanstieg drauf, der eben dadurch bedingt ist, dass man halt jetzt eben eine zusätzliche ergänzende Altersvorsorge durch so einen kapitalgedeckten Beitrag da eben machen muss. Und tatsächlich führt das dann dazu, dass auch nach den Rechnungen der Kommission der Beitragssatz insgesamt von jetzt 18,6% auf über 22% Mitte der 30er Jahre steigt und auf diesem Niveau dann, naja, mehr oder minder konstant gehalten wird bis 2050.
Was halten Sie denn grundsätzlich von dieser Säule der kapitalgedeckten Altersvorsorge innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung?
Na, das ist schon im Grunde vernünftig, weil wenn man jetzt so einen Kapitalstock da aufbaut, führt das natürlich dazu, dass das über Zinseszinseffekte sich dann zunehmend aufbaut und dann irgendwann auch tatsächlich die umlagefinanzierte Rente auch stabilisieren bzw. erhöhen kann. Da sieht man halt in diesen Rechnungen der Kommission, naja, inklusive dieses Kapitalbeitrags, würde es darauf hinauslaufen, dass das Rentenniveau von jetzt 48% für Neurentner in 2040, sage ich mal, auf immerhin 48,5% steigen könnte, während ohne diese ganzen Reformen man sonst eigentlich einen Rückgang auf 46,5% hätte erwarten müssen. Also so gesehen, ja, führt das dazu, dass halt das Rentenniveau insgesamt dann steigt, aber es wird natürlich dann erkauft durch die zusätzlichen Beiträge, die da jetzt von den Erwerbsfähigen dann geleistet werden müssen.
Was denken Sie, das ist jetzt natürlich spekulativ, aber wenn es denn so kommt, dass diese kapitalgedeckte Säule dazu kommt, dann wird sich die Bundesregierung, dann werden die entsprechenden Gremien sich natürlich überlegen müssen, ja, wo genau dürfen wir denn investieren, das Geld, was wir über die Beiträge einnehmen, damit es sich am Kapitalmarkt verzinst und quasi vermehrt. In welche Industrien darf das Geld gehen? Also dürfen wir quasi unsere Rente mithilfe der Rüstungsindustrie oder müssen wir die Rente mithilfe der Klima- und Umweltindustrie sichern? Was erwarten Sie da an Diskussionen?
Nein, die Diskussionen werden schon in die Richtung gehen, dass man da solche Vorgaben für die Anlagestrategie da irgendwo im politischen Raum festlegen wird. Aber die Kommission sagt dazu ganz klar, nee, das soll halt aus dem politischen Geschäft weitgehend rausgenommen werden. Und die Anlagestrategie dieses Fonds soll halt durch einen unabhängigen Beirat oder Ähnliches dann irgendwie festgelegt werden und strikt renditeorientiert sein. Und sich dann eben nicht konzentrieren allein auf Deutschland, weil hier muss man erwarten, dass halt die Renditen allein schon aufgrund des Arbeitskräftemangels tendenziell schwach ausfallen werden, sondern man muss es global machen. Also, dass man auch von den positiven wirtschaftlichen Entwicklung in anderen Teilen der Welt irgendwo profitieren kann. Darüber hinaus muss man dann natürlich eine sehr, sehr breite Diversifizierung hinkriegen. Also heißt auf sehr, sehr viele verschiedene Branchen das Ganze aufteilen, um eben zu verhindern, dass halt Kursverluste beispielsweise in einem Markt oder in einer Branche dann ja sich niederschlagen in eine geringere Rendite des gesamten Kapitals. Das heißt, da muss man insgesamt sehr, sehr breit irgendwie anlegen und nach Möglichkeit eben auch nicht allein in Deutschland oder der Europäischen Union, sondern sonst wo. Einfach weil anderswo halt die wirtschaftliche Dynamik und damit auch die Dynamik der Aktienmärkte tendenziell höher ausfallen wird als hier in Deutschland.
Die Kombination aus Beitragsfinanzierung und dann einer kapitalgedeckten Säule ist ja als Idee nicht wirklich tauffrisch. Also ein Blick in die Schweiz oder nach Schweden zeigt das und wie es funktionieren kann. Und in Deutschland orientiert sich die AfD in ihrem Parteiprogramm schon seit längerem daran, bekam bisher vor allem im Bundestag aber regelmäßig hämische Kommentare für ihre Rentenvorschläge. Wie bewerten Sie folgende These? Die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission empfiehlt ihrem Auftraggeber im Prinzip das AfD-Rentenkonzept.
Naja, die AfD sagt ja im Grunde, naja, über die umlagefinanzierte Rente will man erreichen, dieses Absicherungsniveau von 70% zu bekommen. Das, was die Kommission vorschlägt, da taucht diese Prozentzahl, 70% auch auf, ganz am Anfang, als langfristiges Ziel, dann aber eben als Gesamtsicherungsniveau, ausgehend von der umlagefinanzierten Rente, der verpflichtenden kapitalorientierten Rente, darüber hinaus private Vorsorge und darüber hinaus auch noch Betriebsrenten. Wenn man das alles irgendwie zusammennimmt, ist das dann doch sehr viel breiter als das, was die AfD sich da vorgestellt hat bisher.
Wenn wir uns die Kommentare anschauen, die Linke beispielsweise schaut sich die Empfehlungen an und prophezeit steigende Altersarmut, weil, wie sie sagt, die Statistik der Lebenserwartung, und daran soll künftig auch das Rententhema geknüpft werden, die Statistik der Lebenserwartung sage nichts über die Erwerbsbiografien der Menschen aus. Was sagen Sie zu diesem Einwurf?
Das ist jetzt das Problem, dass sich halt alle möglichen Gruppen so kleinere Elemente daraus picken und dann daran rumkütteln. Also das Konzept der Alterssicherungskommission ist quasi als Gesamtpaket zu verstehen. Und da gibt es dann halt Maßnahmen, die halt unter anderem dann eben auch dazu beitragen sollen, Altersarmut irgendwie zu vermeiden, indem man dort verbesserte Möglichkeiten der Grundsicherung im Alter vorsieht, dass man insgesamt dann eben die Erwerbsminderungsrenten beispielsweise verbessert. Also auf diese Art und Weise versucht man dort eben, dass möglichst sämtliche Problemstellungen da auch tatsächlich mit abzugreifen und jetzt zu sagen halt, naja, dieser eine Punkt ist aber irgendwie meinetwegen ungeeignet, weil das Altersarmut begünstigen könnte, das würde dann übersehen, dass halt andere Punkte dem dann auch wieder entgegenwirken. Also wie gesagt, das Ganze muss man in seiner Gesamtheit eben betrachten und dann sind, glaube ich, die Vorschläge insgesamt schon recht ausgewogen. Was sie aber nicht leisten, ist halt diesen starken Kostenschub, den wir bekommen werden in den 30er Jahren irgendwie abzumildern oder zu beseitigen, der wird so oder so dann trotzdem stattfinden.
Zumindest gestern noch hatte Kanzler Merz ja erklärt, wir sind uns in der Koalition einig, dieses Paket vollständig umzusetzen. Er hat mehrfach darauf hingewiesen, in Gänze müssten diese Vorschläge in geltendes Recht gesetzt werden. Die zuständige Fachministerin Bärbel Baas von der SPD sieht auch viel Gutes in dem Rentenreformpaket, spricht aber von genauem Angucken und von Ausgestalten im Gesetzgebungsprozess. Die ersten SPD-Abgeordneten haben schon erklärt, dass sie nicht an eine 1-zu-1-Umsetzung glauben. Meine Frage an Sie, worauf meinen Sie, können sich die Unionsparteien und die SPD rasch verständigen und welche Empfehlungen werden Ihrer Meinung nach wohl nicht überleben?
Naja, als ich gestern die Frau Baas gehört habe, hatte ich auch diesen Eindruck, naja, sie ist ja deutlich zurückhaltender als der Merz und sagt halt irgendwie, naja, wir müssen darüber reden und politisch entscheiden. Widerspricht eigentlich dem Vorschlag der Kommission insgesamt. Also ich vermute, es wird da größere Diskussionen tatsächlich über das Renteneintrittsalter geben. Es wird möglicherweise dann auch Diskussionen über die jetzt vorgesehene Differenzierung des Rentenniveaus zwischen Bestandsrentnern, also welchen, die bis 2031 schon in Rente gegangen sind auf der einen Seite und den Neurentnern auf der anderen Seite geben, also die, die ab 2032 in Rente gehen werden. Da sieht die Kommission nämlich so eine Differenzierung vor, halt die Bestandsrentner werden schlechter gestellt als die Neurentner und ich glaube, das ist auch etwas, wo man politisch wohl nochmal einen gewissen Streit zu erwarten hat.
Und wo dürfte es schneller gehen?
Naja, was ich erwarte, ist, dass halt tatsächlich diese Einigung auf diesen kapitalorientierten Beitrag der Rente geben wird. Da glaube ich schon, dass das kommen wird. Darüber hinaus sowas wie Abschaffung der Rente mit 63 vermute ich, dass das inzwischen auch mehr oder minder durch ist. Also sieht man auch bei der SPD, also bei der CDU sowieso, sieht man halt, dass das insgesamt dann die damals gewünschten Ziele nicht erreicht hat und zu enormen Kosten führen wird. Also ich glaube, das sind die beiden Punkte, wo man sich relativ schnell einigen kann.
Ich würde Sie gerne noch nach den Minijobs, die künftig versicherungspflichtig werden sollen, fragen. Was denken Sie da? Geht das durch?
Also Minijobs sollen nicht abgeschafft werden. Das wird in der öffentlichen Diskussion halt immer irgendwie so dargestellt. Läuft eigentlich darauf hinaus, Minijobs soll man eben auch sozialversicherungspflichtig machen. Und da glaube ich schon, dass das dann irgendwie tatsächlich auch durchkommt. Das verteuert zwar irgendwie Minijobs, mag dann dazu führen, dass halt die Arbeitsnachfrage nach solchen Jobs vielleicht ein bisschen zurückgeht. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass das nicht der große Streitpunkt ist.
Letzte Frage. Deutschland, sagen viele, könnte sich niedrigere Rentenbeiträge oder zumindest stabile und zugleich höhere Rentenansprüche leisten, wenn die Politik die gesetzliche Rentenversicherung nicht ständig für versicherungsfremde Leistungen plündern würde. Was sagt die Rentenkommission eigentlich zu diesem Thema?
Naja, sie hat tatsächlich einen Punkt da drin, nämlich wo sie sagt halt, naja, die ganzen versicherungsfremden Leistungen, die sollen künftig über Steuern gezahlt werden, nicht mehr über die Rentenversicherung. Derzeit ist es nicht ganz klar, wie hoch denn diese versicherungsfremden Leistungen sind. Es gibt da so Schätzungen, dass sie irgendwie zwischen 60 und 120 Milliarden Euro liegen, während der Bundeszuschuss bisher nur 80 Milliarden ausmacht. Das heißt, wenn diese höhere Zahl dann stimmt, würde es bedeuten, 40 Milliarden laufen tatsächlich über die Beitragszahler. Ja, und da schlägt die Kommission ganz eindeutig vor, den Bundeszuschuss so umzugestalten, dass er die versicherungsfremden Leistungen komplett abdeckt. Würde natürlich dann dazu führen, dass halt der Bund letzten Endes dafür zahlen muss. Da wird es also wahrscheinlich politisch auch nochmal Diskussionen geben, weil die entsprechenden Mehrausgaben, die dann da anfallen würden, naja, muss man entweder durch Einsparungen an anderer Stelle finanzieren oder eben durch entsprechende Steuererhöhungen. Da wird der Herr Klingbeil nochmal gefordert sein, da ein gescheites Konzept vorzulegen.
Ja, wenn man mal sagt, der Bund muss dann zahlen, das sind letzten Endes dann doch Steuerzahler, ne?
Ja, das muss man sehen. Also alles, was man hier macht, ist letzten Endes etwas, was halt ja kein Staatsgeld ist. Und das Geld des Staates ist das Geld, was die Steuerzahler oder allgemeiner gesehen Steuer- und Beitragszahler ihnen geben. Und Steuer- und Beitragszahler sind überwiegend die erwerbsfähige Generation, also die Jüngeren. Die müssen also auf jeden Fall dafür dann zahlen.
Die gesetzliche Rente in Deutschland bleibe sicher, meint Bundeskanzler Merz und will dafür alle Empfehlungen der Rentenkommission in geltendes Recht umsetzen. Darüber habe ich mit Professor Joachim Ragnitz vom IFE-Institut für Wirtschaftsforschung in Dresden gesprochen. Ich danke Ihnen recht herzlich und wünsche noch einen guten Tag.
Ja, vielen Dank, Frau Hasselmann.